Geschätzte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Sendung von der Schweizer Zeit auf Radio Kontrafunk. Mein Name ist Anjan Liebrand. Der Gast meiner heutigen Sendung ist Herr Dr. Ulrich Schlür, Altnationalrat, Gründer der Schweizer Zeit und heutiger Präsident der Schweizer Zeit Stiftung. Dr. Schlür ist promovierter Historiker und stark vertraut mit der Geschichte der Eidgenossenschaft und der Neutralität unseres Landes. Wir haben zwei Sendungen aufgezeichnet. Im ersten Teil des Gesprächs widmen wir uns der Geschichte der Schweiz und der Neutralität von der Gründung des Schweizerischen Eidgenossenschaft 1291 und noch etwas davor bis zum Zweiten Weltkrieg. Im zweiten Teil des Gesprächs widmen wir uns der Geschichte der Neutralität nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die Gegenwart und mit einem Blick in die Zukunft. Herr Dr. Schlür, herzlich willkommen hier auf Kontrafunk.
Dankeschön.
Meine Frage gleich zum Einstieg, bevor wir über diverse Etappen der Geschichte der Neutralität der Schweiz eingehen. Meine Frage zum Einstieg, wenn wir über Neutralität sprechen, was verstehen wir darunter in Bezug auf die Schweiz? Was ist der Wesenskern der schweizerischen Neutralität?
Der Wesenskern der schweizerischen Neutralität ist, dass sie immerwährend und bewaffnet ist. Also es ist eine konsequente politische Haltung. Man nimmt grundsätzlich nicht teil an der Konfliktaustragung von anderen Staaten. Man beteiligt sich nicht. Man favorisiert aber auch nicht vom Staat aus einzelne Parteien. Das ist eine staatliche Haltung und das ist eine Haltung des Kleinstaats. Diese Haltung nimmt der Kleinstaat auch aus Selbstschutz ein. Nicht, er will sich keine Feinde schaffen. Er kann das Geschehen ja nicht bestimmen als Kleinstaat, aber er kann bestimmen, dass er keine Feinde hat. Und dass er erstens, das ist natürlich ganz wichtig, der eigenen Bevölkerung sagt, wir tun alles, dass ihr nicht in einen Krieg verwickelt werdet. Und das Zweite, das hat sich daraus ergeben, dass man zwischen Streitparteien nicht irgendwann einmal ermüdet der Streit und man beginnt nach Lösungen zu suchen, dass man vermitteln kann, weil man auf keiner Seite Interessenbindungen hat. Das ist das Entscheidende und das ist das Besondere.
Heute ist die Neutralität eng mit der Schweiz verbunden. International ist die Schweiz dafür bekannt. Die Grundlagen des Sonderfalls Schweiz und mit diesem Sonderfall die Neutralität, die wurden relativ früh gelegt, nämlich schon vor der Gründung der Eidgenossenschaft im 13. Jahrhundert. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist schon richtig. Man muss sich einfach vor Augen halten und das verstehen wahrscheinlich Nicht-Schweizer nicht auf Anhieb und auch Schweizern ist es nicht ständig präsent. Die Schweiz hat eine vollkommen andere geschichtliche Entwicklung hinter sich als alle anderen europäischen Staaten. Also sie ist nicht einfach irgendwo ein kleines Gebilde, das da mitschwimmt. Es hat eine andere geschichtliche Entwicklung. Und da gab es bestimmte Weichenstellungen, die in die andere Richtung wiesen. Und eine dieser Weichenstellungen, die ging aus vom Stauferkaiser Friedrich II., der in den Jahren 1231 und 1240, also wahrhaftig nicht vor 800 Jahren, den Urnern und den Schweizern, später auch noch den Unterwaldnern, Freiheitsbriefe ausgestellt hat. Das hing mit der Tatsache zusammen. Friedrich II., ein bedeutender Kaiser des Spätmittelalters, hat das Heilige Römische Reich deutscher Nation von Apulien aus regiert, also vom untersten Ende Italiens. Und das Reich reichte ja bis ans heutige Dänemark, nicht? Es gab natürlich auch nördlich der Alpen Probleme und Friedrich II., ein Stratege, sagte sich, wenn es Probleme gibt, muss ich mich darauf verlassen können, dass ich den kürzesten Weg über die Alpen, und das ist die Gotthardroute, dass ich die jederzeit benutzen kann. Deshalb ernenne ich die Völklein, das waren ja kleine Völker, die die Wacht am Gotthard sozusagen spielten, denen erweise ich Freiheitsbriefe, und das hieß praktisch, die wurden unmittelbar dem Kaiser unterstellt. Die waren reichsunmittelbar. Und der Kaiser war natürlich an der Gotthard-Passage interessiert. Wie die sich innerhalb ihrer Gebilde organisierten, das war für ihn nicht so wichtig. Und die Urner und die Schweizer und die Unterwaldner haben daraus als erste in der späteren Eidgenossenschaft Methoden entwickelt, sich selber zu verwalten. Und daraus ist gewachsen, und das ist der große Unterschied in der Eidgenossenschaft in der heutigen Schweiz, da fand die Staatenbildung von unten nach oben statt und nicht wie in Adelsherrschaften, dass da einmal adlige Herrschaften sind und die das Untertanenland von oben nach unten organisiert haben. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied, das muss man sich im Klaren sein. Diese Entwicklung hat den Sonderfall Schweiz geschaffen. Kein anderes Land in Europa hat eine vergleichbare Entwicklung genommen.
Reichsunmittelbarkeit, die Sie angesprochen haben, hat eben auch zur Folge, dass die Eidgenossen, oder Uri, Schwyz und Unterwalden, das waren die Kantone, die Gebiete rund um den Gotthard, also in der Zentralschweiz.
Um den Vierwaldstättersee herum,
ja. Um den Vierwaldstättersee herum. Diese Reichsunmittelbarkeit bedeutet, sie haben oberhalb von sich und unterhalb des Kaisers keine Zwischenebene, also keine Vögte, die da dazwischen stehen und ihnen Befehle geben.
Und das war dann das Problem, als die Periode der Stauferherrschaft aufhörte und dann, also mit Umwegen, die Zeit der Habsburger kam im Deutschen Reich. Und die Habsburger, die hat das natürlich gestört, dass da so Eidgenossen da sagten, ja, wir sind reichsunmittelbar, die Mittelebene, die betrifft uns nicht, wir stehen unmittelbar unter dem Kaiser. Und das hat dann zu längeren Auseinandersetzungen geführt über Jahrhunderte zwischen den Habsburgern und den Eidgenossen. Da gab es eine ganze Reihe von Schlachten und dann gab es einmal eine Entscheidung.
Kommen wir gleich drauf. Wahrscheinlich ist das auch so gewesen, dass die Eidgenossen, die drei Urkantone, sich daran gewöhnt haben, dass man gewisse Dinge selber organisieren konnte. Dann gab es einen Wechsel in der Kaiserhierarchie und die Habsburger wollten dann auch Vögte stellen. Den Deutschen ist vielleicht auch die Geschichte Wilhelm Tells bekannt, der sich da gegen den Gessler, der Vogt der Habsburger, gewehrt hat. Also die Eidgenossen hatten schon so eine Widerstandseinstellung. Man wollte sich behaupten, das, was man erreicht hat, will man nicht wieder hergeben.
Ja, und dann darf man ja nicht vergessen, der Ursprung der Habsburger, der ist eben auch aus dem Gebiet der damaligen Eidgenossenschaft. Also, sie kamen ja aus dem Aargau. Die Stammburg der Habsburger kann man im Kanton Aargau in der Schweiz noch besichtigen. Die waren auch an dieser Route und die wollten natürlich diese Route, die da fand Handel statt und so weiter, das war einträglich, die wollten diese Route unter ihrer Herrschaft halten. Und die Eidgenossen haben immer, also mit Klauen und Zähnen verteidigt, dass sie reichsunmittelbar sind und haben auch zu den Waffen gegriffen, um das fertig zu bringen, nicht? Und dann kam es zu einer Schlacht, die in zweierlei Hinsicht für ganz Europa entscheidend war. Das war 1386, die Schlacht bei Sempach. Erstens war das die erste große Auseinandersetzung, wo ein sogenannt wilder Haufen, nämlich die Nahkämpfer der Eidgenossen, ein edles, gerüstetes Ritterheer schlugen. Das schlug in ganz Europa wie eine Bombe ein. Die Tatsache, dass Ritter mit ihrer Rittertradition von so ungehobelten Kerlen da zusammengeschlagen wurden, das war ein Schock für ganz Europa. Und für die Eidgenossenschaft war etwas Spezielles dabei. Man kann jedermann empfehlen, einmal die Schlachtkapelle von Sempach zu besuchen. Ist erstens ein sehr eindrückliches Bauwerk und zweitens sind an den Wänden die Wappen Lappen sowohl der Sieger als auch der Besiegten eingetragen. Und da stellt man dann fest, dass die besiegten Habsburger von Sempach, das waren nicht Österreicher, das war der niedere Habsburg-dienstbare Adel auf den Gebieten des heutigen Kantons Zürich, des heutigen Aargaus, des Bernbiets, von Luzern und so weiter. Und in dieser Schlacht, da ist nicht zu beschönigen, nicht? Da haben die Eidgenossen das Ritterheer nicht nur geschlagen, sie haben es vernichtet. Und das hatte zur Folge, dass die Habsburger auf dem Gebiet der Eidgenossenschaft keinen dienstbaren Adel mehr hatten, der für sie zum Beispiel Truppenaufgebote durchführte, Steuern einzog und so weiter. Die waren einfach nicht mehr da. Und die Tradition der Selbstverwaltung, ich meine, die hat natürlich die Innerschweizer, die Urner, die haben die Vorteile dieser Regierungsform natürlich erkannt, deshalb haben sie auch daran festgehalten. Die hat sich dann auf diesem Gebiet der Eidgenossenschaft durchgesetzt. Und deshalb, das muss ich nochmals festhalten, hat diese Eidgenossenschaft eine ganz andere historische Entwicklung hinter sich als die Adelsherrschaften im übrigen Europa. Also die Eidgenossenschaft, um das nochmals zu sagen, die ist von unten nach oben gewachsen. Die Menschen haben gesehen, wir müssen da gewisse Sachen, zum Beispiel wer, wann, wo, das Vieh, darf und so weiter. Das müssen wir organisieren und das haben sie unter sich gemacht und da war kein Freiherr und kein Graf und kein Baron und nichts derartiges war dabei, als sie das für sich organisierten.
Also eigentlich ganz interessant und vermutlich vielen nicht bewusst. Es war einfach kein Adel mehr da, der über diese Eidgenossen herrschen konnte.
Personalmangel im Habsburgerreich war die Ursache.
Und das hat diverse Möglichkeiten eröffnet. Die Eidgenossenschaft ist ja dann laufend gewachsen. Es haben sich verschiedene Kantone diesem Bund angeschlossen. Immer mehr Städte auch, Zürich, Bern. Es gab einen losen Bund. Der Begriff der alten Eidgenossenschaft steht in den Geschichtsbüchern. Dieser Bund war nicht frei von Konflikten. Und dann gibt es eine herausragende Persönlichkeit, die da eine Rolle gespielt hat, dass dieser Bund zusammenhielt. Es war nämlich der heilige Bruder Klaus. Was war seine Rolle? Was war sein Verdienst?
Ja, das war tatsächlich eine ganz wichtige Rolle. Eine wichtige Rolle im Blick auf die später gewachsene Neutralität. Nicht der Begriff war damals nicht bekannt. Aber es war so tatsächlich, es gab Landgebiete, natürlich ausschließlich landwirtschaftlich ausgerichtet. Und dann gab es Städte, eben wie Zürich, auf Handel ausgerichtet. Und da ergab es sich dann, dass die Städte in der Eidgenossenschaft gegenüber anderen europäischen Gebilden, Oberitalien, Mailand, Florenz und so weiter, die hatten andere Interessen als die landwirtschaftlich ausgerichteten Landkantone. Und das gab Differenzen. Und dann trat 1481 beim Stanzer Verkommnis dieser Bruder Klaus auf. Also er wurde gesucht, weil sich die Städter und die landwirtschaftlichen Stände, die haben sich schwer gestritten und konnten sich nicht mehr einigen. Es ging darum, ob man Solothurn und Freiburg, weitere Städte, noch aufnehmen sollte. Und dann hat dieser Bruder Klaus, mein, der Satz ist berühmt, stecket den Zun nicht zu weit, also greift nicht zu weit aus. Wenn man das etwas genauer erforscht, dann stellt man fest, der Bruder Klaus hat genau gesehen, dass wenn man die Möglichkeit der Selbstverwaltung hat, dann muss man außenpolitisch gewisse Zurückhaltung üben. Also außenpolitische Verflechtungen haben Sachzwänge im Innern zur Folge. Und deshalb hat er gesagt, konzentriert euch auf die Selbstverwaltung, konzentriert euch auf den Staatsaufbau im Innern und gegenüber Verbindungen nach außen, Kontakte schon, aber Verbindungen wie Bündnisse und so weiter. Da müsst ihr vorsichtig und zurückhaltend sein. Und Großmachtpolitik kann nicht Sache der Eidgenossen sein. Das war der Sinn dieses Satzes, stecket den Zun nicht zu weit. Und durch diesen Satz ist er natürlich eine Kernfigur der Eidgenossenschaft geworden. Dass er daneben auch noch ein sehr eigenständiges Leben als Eremit geführt hat, erst in späteren Jahren, das hat dann dazu geführt, dass er später auch zum Heiligen wurde. Aber er hatte einen politischen Weitblick, der natürlich tatsächlich ganz bemerkenswert war.
Genau. Sie haben das Stanzer Verkommnis erwähnt. Da muss man unseren Zuschauern aus dem Ausland vielleicht noch erklären, wie war die Eidgenossenschaft damals organisiert? Ein Stichwort ist ja die Tagsatzung.
Also die Eidgenossenschaft bestand aus einer Anzahl selbstständiger Staaten eigentlich. Ursprünglich einmal 8 und dann erweiterte es sich auf 13 und so weiter. Und das waren eigenständige Gebilde. Die Eidgenossenschaft war ein Staatenbund, also ein Bund von Staaten, die gewisse Interessen geteilt haben, aber jeder war für sich noch selbstständig. Und die gemeinsamen Fragen hat man eben an sogenannten Tagsatzungen, also da hat jeder Staat seine Gesandten, also heute würde man sagen seine Diplomaten geschickt und die haben dort verhandelt und haben Entscheide getroffen. Dazu muss man sagen, die heutigen Kantone, die blieben selbstständig dabei, also es gab nicht eine Zentralgewalt, dass sie zwingen konnte, eine Einheitshaltung einzunehmen, sondern sie mussten aus eigener Überzeugung. Dann dazu kommen die Tatsache, dass wir der Selbstverwaltung so großes Gewicht geben, hat gewisse Konsequenzen.
Jetzt haben Sie erwähnt, dass es da unterschiedliche Interessen gab zwischen Städten oder auch Landkantonen. Und Bruder Klaus konnte da eine gewisse Grundhaltung vermitteln, aus späterer Sicht sehr weise Worte. Man muss aber da schon festhalten, was Bruder Klaus gesagt hat, wurde nicht sofort umgesetzt. Die Eidgenossenschaft, weiß man heute vielleicht auch nicht mehr, hat in der Folge noch weiter, heute würde man sagen, eine Art Grossmachtpolitik betrieben. Und die grosse Zäsur in diesem Zusammenhang war dann die verlorene Schlacht bei Marignano 1515. Wie ist es da zugekommen?
Also man muss sagen, Bruder Klaus hat eine Art Feuer entzündet. Nicht, also die Tagsatzung damals wegen der Frage Solothurn und Freiburg, die haben sich geeinigt, haben die beiden aufgenommen. Da spielte Bruder Klaus tatsächlich eine wesentliche Rolle, aber die Zürcher und die Berner waren natürlich immer noch darauf aus, eben auch außerhalb des eigenen Gebietes eine bestimmte Rolle zu spielen. Und ich meine, Oberitalien war natürlich ein Handelszentrum für jene Zeit, äußerst interessant. Und durch verschiedene, also es gab ja da immer wieder Umwälzungen, da spielten die Eidgenossen eine bestimmte Rolle und sie waren also tatsächlich der Meinung, sie wollten Mailand vereinnahmen, konnten das auch gewisse Zeit. Und dann kam es zur Schlacht bei Marignano, also in der Nähe von Mailand, 1515. Das französische Heer, es ging gegen den französischen König, das war weit übermächtig, nicht? Und das ist auch etwas Besonderes. Die Eidgenossen haben noch auf dem Schlachtfeld abgestimmt. Treten wir an oder treten wir nicht an? Und die Innerschweizer insbesondere haben gesagt, nein, wir treten an. Also das muss jetzt einfach sein, auch wenn die uns überlegen sind. Aber die Berner beispielsweise haben gesagt, nein, wir treten nicht an. Die sind abgezogen. Also der Staat Bern, Stand Bern hatte andere Interessen und so kam es dazu. Die Niederlage war verheerend. Das muss man sagen. Und diese Niederlage hat den Eidgenossen eingeimpft, diese Sätze von Bruder Klaus, das waren schon weise Sätze. Und man kann sagen, so wie Bruder Klaus eine Art Zündholz gegeben hat, hat die Niederlage von Marignano dazu gewirkt, dass die Eidgenossen eingesehen haben, Großmachtpolitik ist nichts für die Eidgenossen, für einen Staatenbund, wo sich jeder Staat selbst verwaltet.
In der Folge hat sich die Eidgenossenschaft außenpolitisch neu ausgerichtet. Diese Zurückhaltung wurde gelebt. Ein Stichwort ist dann der schlimme Krieg, der sogenannte 30-jährige Krieg. Da war die Schweiz aus heutiger Sicht, würde man sagen, neutral. Aber eine Lehre hat man daraus auch gezogen, was zu dieser Neutralität gehört. Was wäre das?
Zunächst ist zu sagen, nicht der 30-jährige Krieg ist als Religionskrieg, als Konfessionskrieg entstanden. Also der katholische Kaiser wollte das gesamte Deutsche Reich wieder rekatholisieren und die Protestanten haben sich gewehrt und haben nicht mitgemacht und das hat den Krieg ausgelöst. Aber man muss dann sagen, der Krieg ist ja dann völlig außer Kontrolle geraten. Konfessionell, politisch nicht, das ist völlig außer Kontrolle geraten und Heere sind zum Teil da marodierend umhergezogen, die nur noch sich selber ernährt haben und so weiter. Aber zu Beginn war schon entscheidend, die Innerschweizer, der katholischen Konfession treu geblieben, die waren natürlich ganz für den Kaiser. Und die protestantischen Teile, die reformierten Teile der Eidgenossenschaft, insbesondere Zürich, die waren dann, als die Schweden sich einmischten, ganz auf schwedischer Seite. Aber katholische Schweizer Kantone und protestantische Schweizer Kantone, die kamen dazu zu sagen, ja, wir haben zwar unsere Favoriten, aber wir mischen uns nicht ein. Das Wort Neutralität gab es noch nicht, aber faktisch war es Neutralität. Nur der Kanton Graubünden wurde betroffen, weil die Nachschublinie der Spanier, die konnten ja den Seeweg nicht mehr benutzen, weil ihn die Engländer sperrten. Der ging via Mailand, Veltlin nach Süddeutschland. Und das hat den Kanton Graubünden heimgesucht. Im Übrigen war die Schweiz nicht beteiligt. Und dann kam, das war dann schon in der zweiten Phase des Krieges, wollte das schwedische Heer Konstanz erobern und hat festgestellt, es wäre einfacher, wir würden das durch die Schweiz, durch die Eidgenossenschaft tun und nicht über den Bodensee oder irgendwie kompliziert von Süddeutschland her. Und haben gesagt, wir wollen da durchmarschieren. Die Eidgenossen haben gesagt, das kommt nicht in Frage. Aber sie sind trotzdem durchmarschiert, weil die Eidgenossen kein Heer hatten. Und das führte dann dazu, dass 1647, ein Jahr vor Ende des Dreißigjährigen Krieges, entstand im sogenannten Defensionale von Wiel, Wiel-St. Gallen, der Entscheid, wir wollen eine eidgenössische Armee aufbauen. Es wurden 24.000 Mann sofort gestellt und noch 12.000 Mann Reserve. Also seit diesem Versuch der Schweden, Konstanz durch die Schweiz zu erobern, war den Eidgenossen klar, neutral zu sein reicht nicht, wir müssen es auch verteidigen können. Und das kann dann zur wehrhaften Neutralität, also dass man sagt, unsere Interessen, die Verteidigung unseres Landes, dazu sind wir imstande mit einer eigenen starken Armee, aber es ist eine reine Defensivarmee.
Also quasi der Auftakt des Verständnisses einer bewaffneten Neutralität.
Genau,
ja.
Genau.
Der Dreißigjährige Krieg war von 1618 bis 1648, aber auch in den folgenden Jahrhunderten war die Schweiz in einem Europa, das immer wieder Krieg führte, stark betroffen. Es gab die grossen Feldzüge von Napoleon und so weiter, wo die Schweiz auch immer wieder betroffen war. Wie hat man sich da positioniert?
Also zunächst ist noch zu sagen, am Ende des Dreißigjährigen Krieges, 1648, da hat der Verhandler der Schweiz, der Basler Bürgermeister Johann Rudolf Wettstein, erreicht, dass die Schweiz formell, also staatsrechtlich, zu einem eigenständigen, unabhängigen Staat geworden ist. Also seit 1648 sind die eidgenössischen Gebiete nicht mehr reichsunmittelbar, sondern bilden ein eigenes Staatsgebilde. Und die alte Eidgenossenschaft hat natürlich an Kraft auch verloren, nicht? Und das war dann 1799, die Heere Napoleons da die Eidgenossenschaft angriffen. Da sind sie also rasch auf dem Schlachtfeld und auch diplomatisch sind sie unterlegen und wurden also unterworfen. Allerdings war es dann so, Napoleon hat dann die helvetische Verfassung aufoktroyiert, aber 4 Jahre später hat er gesagt, dass er mit diesen Eidgenossen kann man nichts anfangen. Das sind so störrische Kerle und jeder will etwas anderes. Die hocken da in den Bergen, lass doch die da sein. Die sollen machen, was sie wollen, aber sie müssen noch Soldaten stellen. Und die mussten an die Grande Armée, die dann nach Russland gezogen ist, einige tausend Soldaten stellen. Und es kam auf dem Rückzug bereits, als die eidgenössischen Einheiten den Übergang der Grande Armée, der sich zurückziehenden Grande Armée über die Beresina zu decken hatten, kam es zu dieser Katastrophe von Beresina. Und das hat in der Schweiz, ich meine, es sind noch 300 zurückgekehrt von den Eidgenossen, die nach Russland ausgezogen sind, ausziehen mussten, nicht, sind 300 zurückgekehrt. Und seit dieser Katastrophe von Beresina gilt nie wieder, dass die Eidgenossenschaft für fremde Interessen irgendwo weit weg ihre Söhne verlieren muss in einer fürchterlichen Schlacht, in einem fürchterlichen Winter. Das ist den Eidgenossen tief eingefahren. Mhm. Und bis heute ist, also Beresina wird noch verbunden mit größte Katastrophe, die die Eidgenossenschaft also auf dem Schlachtfeld je traf.
Ja, da muss man vielleicht noch ergänzen, die Schweiz, die alte Eidgenossenschaft hatte eine jahrhundertelange Tradition von Söldnern, oder würde man heute sagen. Also Schweizer sind immer auch freiwillig in den Dienste von fremder Herrscher getreten, oder?
Also das war, nachdem die Schweizer Infanterie eben das Ritterheer geschlagen hat, dann wollte jeder Adlige in Europa, der ein Heer unterhielt, wollte ein Schweizer Regiment haben. Die waren gefürchtet. Es waren natürlich da kräftige Kerle und die konnten da ihre Kurzwaffen benötigen. Die waren wirklich gefürchtet. Aber das hat sich dann schon auch verändert. Ich meine, nach dem 30-jährigen Krieg sind die Söldnerheere zurückgegangen. Dann kamen dann eigentlich staatliche Heere auf und das waren dann stehende Heere. Nicht nur im Kriegsfall hat man rasch Truppen angeworben. Zur napoleonischen Zeit spielten die Söldnerheere eigentlich keine Rolle mehr. Diejenigen, die nach Russland gehen mussten, die wurden gezwungen zu gehen.
Das ist der große Unterschied. Mhm. Was von den Söldnern noch geblieben ist, ist vielleicht die Schweizer Garde, die es bis heute noch im Vatikan gibt. Nach dem Ende der napoleonischen Herrschaft war ein wichtiges Datum für den weiteren Verlauf der Schweizer Geschichte, das tief eingeprägt ist, der sogenannte Wiener Kongress 1815. Welche Weichen wurden damals gestellt?
Am Wiener Kongress gelang es, für die Neutralität der Schweiz, also zuerst einmal formell zu erklären, die Schweiz ist immerwährend bewaffnet neutral. Und die dort verhandelnden Schweizer waren klug genug und weitsichtig genug, dass sie dies nicht nur erklärt haben, sondern sie haben von allen Großmächten verlangt, dass sie das anerkennen sollen. Und das haben die auch gemacht. Und die völkerrechtliche Anerkennung der schweizerischen Neutralität gilt seither. Ich kann Ihnen die Formel vorlesen, was alle Großmächte damals der Schweiz gegenüber unterzeichnet haben, nicht? Die Signatarstaaten der Erklärung vom 20. März anerkennen mit der vorliegenden Akte vollumfänglich, dass die Neutralität und die Unverletzbarkeit der Schweiz sowie ihre Unabhängigkeit von allen äußeren Einflüssen im wahren Interesse der Politik von ganz Europa liegen. Das waren die Großmächte, die das gesagt haben. Und das ist natürlich seither schon sehr bedeutend für die Schweiz. Also wir können sagen, jede Macht, die kommt und sagt, ja, eure Neutralität interessiert uns nicht, sie ist völkerrechtlich anerkannt. Wer sich darüber hinwegsetzt, verletzt Völkerrecht. Mhm. Die Schweiz hat sich natürlich nicht immer mit gleicher Ernsthaftigkeit bemüht, das auch immer einzuhalten. Also die immerwährende bewaffnete Neutralität, immerwährend, die Schweiz ist nicht heute Neutralität und ja doch, dort nehmen wir jetzt mal Partei, aber nein, jetzt gehen wir wieder zurück, das geht nicht. Immerwährend heißt konsequent.
Kann man also sagen, der Wiener Kongress 1815 ist der Auftakt eigentlich der völkerrechtlich anerkannten Neutralität der Schweiz.
Genau, ja.
Ja, und man muss vielleicht auch schon noch in Erinnerung rufen, das wurde der Schweiz nicht einfach so zugebilligt. Also man musste dafür kämpfen. Es waren ja aus heutiger Sicht sehr langwierige Verhandlungen auch. Aber wirklich ein bahnbrechender Entscheid letztendlich, dass alle Großmächte bereit waren, der Schweiz diesen Status zuzugestehen.
Ja, und in diesem Zusammenhang geschah noch etwas Bemerkenswertes. Nämlich, dass der russische Zar zum Fürsprecher dieser Neutralität wurde. Das hing damit zusammen, dass er als Jugendlicher, als junger Mann von einem Schweizer Hauslehrer erzogen wurde. Und der hat ihm natürlich auch die Geschichte Europas beigebracht und der hat ihm das Verständnis für die neutrale Haltung der Schweiz eingebracht, sodass dieser Zar Alexander der große Fürsprecher der Schweizer und der schweizerischen Neutralität am Wiener Kongress war. Aber die Schweizer Diplomaten, die Gesandten, die dort waren, die waren schon mit aller Konsequenz dahinter, dass sie dafür auch eine schriftliche Erklärung hatten und nicht nur eine nicht so weiter verbindliche mündliche Haltung oder Positionsbezug der Großmächte.
Es folgte ein sehr bewegtes 19. Jahrhundert, in dem auch der Bundesstaat der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848 gegründet wurde. Das war aus heutiger Sicht die erste liberaldemokratische Demokratie in Europa. Wo überall noch Monarchien waren in den europäischen Staaten, gründet die Schweiz 1848 sich als Bundesstaat. Die Neutralität war da aber in der Verfassung nicht verankert, wurde aber trotzdem gelebt.
Sie war schon verankert in der Verfassung, aber nicht definiert. In der Verfassung steht, dass der Bundesrat sie handhabt und dass das Parlament überwacht, wie der Bundesrat sie handhabt. 1848, das muss man noch einmal in Zusammenhang bringen mit der Tradition der Selbstverwaltung in der Schweiz. Die Schweiz war 1848 noch immer der einzige Staat in Europa, der eben von unten nach oben strukturiert war und nicht von oben nach unten. Und ich meine, als da die Schweizer nach einem kurzen, heftigen, aber sehr, sehr rasch überwundenen Bürgerkrieg, nicht, hat sich dann innerhalb weniger Monate die wahrscheinlich damals gewiss modernste Verfassung überhaupt gegeben. Und da kamen natürlich diese Monarchien in Europa, die auch sagen, ja, was jetzt, machen die da Pöbelherrschaft, also Volkssouveränität, so Volk da, soll da an die oberste Position, das geht doch nicht. Die einen haben gesagt, ja, das könnt ihr machen lassen, das geht sofort ins Tohuwabohu und in den Untergang über. Aber die Franzosen sind mit zwei Divisionen an die Grenzen gekommen und wollten die Schweiz militärisch besetzen. Es war dann der Glücksfall, dass eigentlich der führende Kopf der Verfassung, das war der Berner Ulrich Ochsenbein. Das war damals noch möglich, der war gleichzeitig noch Offizier in der französischen Armee. Und der ist allein an die Grenze geritten und hat die beiden Generäle der französischen Divisionen, die er persönlich gekannt hat, hat er ihnen gesagt, es ist also so, dass die Schweiz jetzt noch kein Bundesheer hat. Wir haben jetzt erst die Verfassung gemacht, das Bundesheer haben wir noch nicht. Also wenn ihr sie angreift, wenn ihr sie besetzen wollt, dann seid ihr wahrscheinlich militärisch erfolgreich. Aber eines, als Kenner der Verhältnisse in Frankreich, weiß ich das. Eines werdet ihr dann euch einhandeln, nämlich einen Aufstand in Paris. Weil die Pariser würden nie akzeptieren, dass ein französisches Heer ein freiheitsliebendes Volk zusammenschlägt. Das hat er ihnen gesagt. Und andern Tags sind die beiden Divisionen zurückgekehrt. Das war eine höchst bemerkenswerte und mutige Haltung, die er da gezeigt hat. Und also, es hat sich dann einfach gezeigt, dass man tatsächlich eine Demokratie auch solide fundieren kann.
Dieses anschauliche Beispiel zeigt auf, dass es immer wieder einzelne Persönlichkeiten auch waren, die das Erreichte der Schweiz auch mit großem persönlichen Einsatz verteidigt haben. Das zieht sich ja durch die ganze Geschichte der Schweiz, auch noch im 20. Jahrhundert, wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen.
Darf ich noch etwas zum 19. Jahrhundert beitragen? Es gab eine zweite höchst bemerkenswerte Persönlichkeit, deren 150. Todestag wir derzeit nicht feiern. Das war General Dufour. Er war der Befehlshaber der eidgenössischen Truppen in dem vorher kurz erwähnten Bürgerkrieg in die Schweizer Geschichte eingegangen als Sonderbundskrieg. Da wurde eine einzige, nicht sehr große Schlacht geschlagen. Also es gab insgesamt etwa 100 Todesopfer in diesem Krieg. Also wirklich sehr, sehr wenig für einen Krieg. Und Dufour hat sofort durchgesetzt, als klar war, wer die Schlacht gewonnen hat, hat er seiner Truppe befehligt, jetzt kommt nicht Rache, jetzt kommt Handreichung. Die Besiegten waren die katholischen Innerschweizer Kantone. Er ist hingeritten, hat überall versichert, wir wollen Versöhnung. Es hat Versöhnung gegeben. Es bedurfte einiger Jahrzehnte, bis dann auch katholische Innerschweizer in die Landesregierung kamen. Aber das war eben auch bemerkenswert. Das Bewusstsein des Miteinanders deutlich stärker war als der Wille, Rache zu üben an solche, die sich da nicht ganz botmäßig verhalten haben, als da die Neuordnung geschaffen wurde.
Ja, in der Tat ein großes Verdienst, dass es gelungen ist, die unterlegenen Kantone auch in diesen Bundesstaat zu integrieren, was im Laufe der Jahrzehnte dann auch geglückt ist.
Jetzt muss man noch etwas sagen. Deshalb ist das Ständemeer so ungeheuer wichtig in der Schweiz. Nicht?
Müssen Sie erklären.
Nicht nur. Ja. Also, dass ein Entscheid in der Schweiz zustande kommt, demokratisch zustande kommt, braucht er eine Mehrheit der abstimmenden Bevölkerung, aber auch eine Mehrheit der Kantone. Also die Kantone haben immer noch eine bestimmte Souveränität. Diese Souveränität gilt. Es darf nicht vorkommen, dass die bevölkerungsreichen Stadtkantone die bevölkerungsärmeren Landkantone einfach unterdrücken, sie einfach zwingen, das Gleiche zu machen wie sie. Es braucht diesen Ausgleich, dieses Miteinander. Das ist wahrscheinlich das Geheimnis der soliden Struktur der Schweiz, dass man diese Ordnung geschaffen hat.
Also bei Verfassungsänderung gilt das Ständemeer. Wir haben 26 Kantone und die kleinen Kantone haben gleich viel Stimmen wie jetzt ein grösserer. Und das führt zu dieser auch Akzeptanz und diesem innerpolitischen Ausgleich. Im Laufe, das kann man ja da auch noch ergänzen, oder? Im Laufe der Gründung des Bundesstaates, die ersten Jahrzehnte danach, wurden die Weichen gestellt für die direkte Demokratie,
ja.
Initiativ- und Referendumsrecht.
Das kam dann 1874. Seither ist die direkte Demokratie in der Form, wie sie heute noch ist.
Genau, also sehr frühe Wurzeln eigentlich. Aus heutiger Sicht kann man sagen, weise Entscheidungen unserer Vorfahren.
Ja, aber natürlich, es ist gewachsen aus dieser Selbstverwaltung heraus. Die Menschen, die Schweizerinnen und Schweizer haben sich überlegt, ja, wie organisieren wir das, dass Beschlüsse zustande kommen? Wie organisieren wir, dass zum Beispiel die Eisenbahn von Bern nach Zürich durchgehend ist und nicht an den Kantonsgrenzen eine andere Streckenführung kommt und so weiter? Man hat sich an den praktischen Problemen, die entstanden sind, die moderne Form der Bewältigung, der Organisation, der Struktur des Staates ausgedacht und umgesetzt.
Gehen wir ins 20. Ja. Jahrhundert. 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Ein Völkerschlachten war die Folge. Der Schweiz ist es gelungen, in dieser grossen Weltkrise die Neutralität zu verteidigen. Es war aber nicht einfach.
Natürlich war es nicht einfach. Also die Schweiz musste immer wieder erkennen, das Wort wehrhaft, das darf nicht bloß als Wort existieren. Wir müssen eine Armee haben, die jedem Land in Europa zeigt, die Schweizer sind da nicht ohne weiteres zu knacken. Nicht? Die Schweiz ist natürlich bezüglich Verteidigung begünstigt durch die Topografie. Also ich meine, die Alpen zu erobern, das ist dann für jede Armee außerordentlich schwierig. Und wenn sich eine Armee, die sich gut auskennt in diesem Gebiet, und sich entsprechend vorbereitet, dann hat sie natürlich auch als Kleinstaat die Chance, dieses Gebiet zu verteidigen. Und das hat man eigentlich so überzeugend gemacht, dass heute eigentlich jeder Staat weiß, auch viele Leute wissen, wenn sie hören, sie sind Schweizer, das sind doch Neutralität. Ja, wir möchten auch neutral sein. Also das spricht sich herum, wenn man auch den Gehalt nicht so genau kennt.
Ja, das erste Mal zeigte sich da wahrscheinlich auch ein grosses Konfliktfeld innerhalb unserer mehrsprachigen Schweiz oder im Ersten Weltkrieg. Es gab diesen berühmten deutschfreundlichen General Wille, dann gab es aber auch die Westschweiz, die er mit den Franzosen sympathisierten. Also die Gesinnung der Leute, die war nie wirklich neutral, aber die Staatsdoktrin, die Politik war, sich aus dem Krieg rauszuhalten.
Also das gilt überhaupt für die Neutralität. Die Neutralität zwingt keiner Schweizerin und keinem Schweizer auf, was er zu denken hat, wie er beurteilt, was da geschieht auf der Welt. Jeder ist frei bezüglich seiner Meinung. Neutralität ist die Haltung des Staates. Der Staat mischt sich nicht ein, der Staat ergreift nicht Partei, aber dass man Sympathie haben kann, dass man die einen oder die anderen favorisiert, das findet schon statt. Und das war tatsächlich im Ersten Weltkrieg, war das schon sehr schwierig. Also es ist eine sehr spannungsgeladene Situation. Die Deutschschweizer, die sympathisierten mit Deutschland. Ich meine, der Kaiserbesuch 1912 war ein Riesenereignis dafür die Deutschschweiz. Und die Weltschweiz, also die französisch sprechende Schweiz, die hielt ganz zu Frankreich. Ich meine, es kam dann Karl Spitteler, dieser bekannte Schweizer Schriftsteller, also damals sehr bekannte, der dann formulierte unser Schweizer Standpunkt. Und das ist wieder so ein Dokument, aus dem hervorgeht, wir sind ein freies Land, jeder hat das Recht zu denken und zu sprechen, was er will, aber der Staat, um überleben zu können als Kleinstaat, er hat eine ganz bestimmte politische Haltung und die soll durchgehalten werden.
Nach dem Ersten Weltkrieg, also unmittelbar danach oder einige Jahre später, war ein grosses Ereignis in der Weltgeschichte, dass erstmals ein sogenannter Völkerbund gegründet wurde. Gewisse würden sagen, ein Vorgänger der heutigen UNO. Die Schweiz hat sich dann entschieden, mit der Zeit diesem Völkerbund beizutreten, obwohl die Neutralität als wichtig angeschaut wurde. Allzu lange blieb sie aber nicht in diesem Völkerbund.
Also das war dann tatsächlich eine schwierige Epoche für die Schweiz. So begeistert die Länder da in den Krieg gezogen sind, 1914 so schwer traumatisiert, kamen die Überlebenden aus diesem Krieg zurück. Das war ein ganz fürchterlicher Einschnitt, nicht? Und der Aufruf, nie wieder Krieg, der hatte dann schon gewisses Gewicht, jedenfalls in der Bevölkerung. Also was die diplomatische Seite betrifft, hat man natürlich den Krieg schlecht beendet. Man hat eigentlich bereits wieder die Wurzel gelegt für den nächsten Krieg, weil es ein Rachefrieden war, nicht weil es eben ein Frieden war, wo man dem besiegten Land alle Last aufladen konnte, alle Schuld gab und so weiter.
Also Versailler Vertrag ja, zum Beispiel.
Nicht. Trotzdem war dieser Ruf nie wieder Krieg und da hat sich dann der Bundesrat entschlossen, ja, da können wir diesem Völkerbund beitreten, das ist dann unser Beitrag an diese Losung nie wieder Krieg und so weiter. Und das hat man in einer gewissen Euphorie, man kann auch sagen Blindheit, hat man das dann gemacht. Und dann relativ rasch aber gemerkt, ja nein, so einfach ist das nicht. Es gibt weiterhin Konflikte, da im Balkan gab es weitere Konflikte und so weiter. Also es hat sich bald gezeigt, das wird schwierig, nicht? Und das hatte ja auch einen Zusammenhang mit dem Versailler Kongress. Nicht diese Deutschen, die ja alles auf sich nehmen mussten, obwohl sie wurden ja nicht im eigenen Land besiegt. Im Moment, als der Krieg zu Ende ging, war kein fremder Soldat auf deutschem Gebiet, da entstand die Dolchstoßlegende, wir sind verraten worden und so weiter. Aus diesem Klima- und Weltwirtschaftskrise und so weiter ist dann Hitler an die Macht gekommen. Und dann hat man natürlich in der Eidgenossenschaft sehr, sehr rasch gemerkt, ja, jetzt wird das wieder ernst, nicht? Und dann sind Boykottmaßnahmen gekommen. Also die Schweiz hatte, als sie dem Völkerbund beitrat, als Vorbehalt anmelden können, wir würden uns an kriegerischen Auseinandersetzungen nicht beteiligen, wohl aber an nicht mit Waffen ausgetragenen kriegerischen Maßnahmen, also Boykotten, würden wir uns beteiligen. Und dann kam 1935 der Völkerbundsentscheid, das war nach dem Abessinienkrieg von Italien, kam der Entscheid, jetzt werden umfassende Wirtschaftssanktionen gegen Italien erlassen. Und da musste die Schweiz einfach festhalten, ja, das können wir gar nicht mit diesem Nachbarland, wo wir Beziehungen haben, nicht. Und dann hat Mussolini ja gesagt, ja, wenn ihr Schweizer da mitmacht, dann überfallen wir sofort den Kanton Tessin und schieben die Grenze vor bis auf die Alpenkette. Also alle italienischsprachigen sind dann bei Italien, also auch im Bündnerland die italienischsprachigen Täler. Da hat die Eidgenossenschaft, der Bundesrat, einfach festgesetzt, ja, das können wir einfach nicht mitmachen, das geht nicht mit einem Nachbarn. Und da hat man dann mit Ach und Krach geschaffen, dass man dann wieder austreten konnte. Also der Völkerbund, der natürlich dann aber auch nicht mehr lange überlebt hat, nicht, hat dann das geduldet, dass die Schweiz aus ihrer besonderen Situation heraus den Völkerbund wieder verlassen hat. Man kann sagen, es war ein Abenteuer ins Niemandsland, dass man da mit diesem Völkerbundsteilnahme gestartet hat. Man ist noch glimpflich davongekommen. Aber die universelle Neutralität, also die immerwährend, immer gültige, die ist erstarkt in dieser Krisenzeit. Und als man dann draußen wieder war und der Krieg dann seine weltumfassenden Formen annahm, war man schon froh in der Schweiz, dass man diese Neutralität wieder zurück hatte und dass sie auch anerkannt wurde. Nicht? Also die völkerrechtliche Anerkennung spielt halt seit dem Wiener Kongress immer eine große Rolle, auch während des Zweiten Weltkriegs. Man muss sagen, die Schweiz hat diese Neutralität im Zweiten Weltkrieg durchgehalten, auch in den Jahren, als sie vom Dritten Reich vollständig umzingelt war. Mhm. Das war also schon eine bemerkenswerte politische Leistung.
Genau, die 30er Jahre waren jetzt die Zeit des Aufkommens faschistischer Regierungen, ein großer Konflikt. Und wahrscheinlich kann man auch sagen, die Schweiz war noch nie so bedroht in ihrer Existenz wie im Zweiten Weltkrieg. Sie haben es angesprochen. 1940, 1941 war die Schweiz von Deutschland, wie es sich ausgebreitet hat, von dieser braunen Mächten umzingelt und hat sich da einer tiefen Existenzfrage stellen müssen. Sie hat es aber aus heutiger Sicht in dieser dunklen Stunde geschafft und hat eine weitere geschichtliche Persönlichkeit eine große Rolle gespielt, General Guizot, mit dem berühmten Rütli-Rapport, der sich dieses Jahr zum 85. Mal jährt. Was war da die Besonderheit von General Guizot und dem Rütli-Rapport?
Ja, ich meine, die Schweiz hat sich natürlich vor Hitler gefürchtet. Das muss man ganz klar sagen. Ich meine, wir hatten unseren Frontenfrühling im Jahr 1935. Da haben die Schweizer Nationalsozialisten für eine Legislatur einen einzigen Nationalrat ins Parlament gebracht. Aber nicht zuerst war da die Bewunderung, dass er da Autobahnen gebaut hat, dass er Deutschland aus der Wirtschaftskrise herausgeführt hat. Das war schon da. Aber als er dann das Rheinland überfallen hatte und dass dann die Angriffe auf Österreich und so weiter kamen, da war es also vorbei in der Schweiz mit Sympathie. Da hat man sich gefürchtet und hat man aber in kurzer Zeit auch sehr große Opfer gebracht, um die Armee auf Vordermann zu bringen. Und dann war natürlich wieder diese Situation, diese heikle Situation, dass die Schweiz als Staat an der Neutralität festhielt, währenddem natürlich in der Bevölkerung, gut, es gab schon Gruppen, die Nazis bewundert haben, aber der große Teil der Bevölkerung war ganz klar, wir wollen eigenständig bleiben, wir wollen, was wir als Schweizer haben, wollen wir behalten. Mhm. Und dann nach Kriegsausbruch kamen Zweifel, ob der Bundesrat die Standfestigkeit hat, diese Eigenständigkeit zu bewahren. Es war insbesondere der welsche Bundesrat Marcel Pilet-Gola, der Außenminister war, der hat also eine Erklärung abgegeben, die nicht so schlecht gemeint war, aber so seltsam formuliert war, dass in der breiten Bevölkerung das Gefühl sich zu verbreiten begann, die wollen nur irgendwie unterkommen da im Dritten Reich. Die Selbstständigkeit ist gefährdet. Nicht?
Er hat was dann, von neuer Ordnung gesprochen.
Genau, ja. Und dann kam dieser General Guisan, also er wurde vom Parlament zum General gewählt. Die Schweiz hat nur, wenn Krieg ist, einen General, sonst haben wir keine Generäle bei uns. Und der war eine unglaubliche Integrationsfigur. Und der hat sich zu etwas entschlossen, was militärisch tollkühn war, nicht? Er hat die Gesamtheit der höheren Offiziere in der Schweiz, also mehrere hundert, hat er aufs Rütli befohlen.
Also der Gründungsort der Eidgenossenschaft.
Dort, wo der Rütli schwur, nicht? Der kommt ja eben auch bei Schiller vor, nicht? Auf diese Wiese, die für die ganze Eidgenossenschaft eine ganz hohe Bedeutung hat, hat er auf 4 Waldstädter Seeschiffen sämtliche Offiziere dorthin bringen lassen. Und das war dann dieser Rütli-Rapport. Der ist übrigens schriftlich nicht überliefert. Was der General dort gesagt hat, ist schriftlich im Wortlaut nicht überliefert. Aber natürlich, es waren so viele dort und die waren so unglaublich beeindruckt von diesem General, der dort zum Ausdruck gebracht hat, wir wollen eigenständig bleiben, wir wollen unabhängig bleiben, wir kämpfen, wenn wir müssen und wir kämpfen bis zum Letzten, wenn wir müssen. Und diese Botschaft, die hat in der Schweiz unglaubliche Bedeutung bekommen. Mhm. Also die ganze Schweiz, so sehr sie am Bundesrat gezweifelt hat, hat diesen General Guisan als unseren General betrachtet. War übrigens, wie der das vorher erwähnte General Dufour auch, er war ein Welscher, war nicht ein Deutschschweizer. Und er hat einerseits diesen Appell gemacht und dann andererseits hat er diese Redui-Strategie, dass er sagt, wenn sie kommen sollten, wir verteidigen das, was für sie das Wichtigste ist. Und es ging wieder um den Gotthard. Wie schon im 13. Jahrhundert war es wieder der Gotthard. Die brauchen den Gotthard, um von Deutschland nach Italien zu kommen, um von Italien nach Deutschland zu kommen. Und dann hat er gesagt, wir verteidigen den Alpenriegel bis zum Letzten. Nachgeborene haben dann gesagt, ja, der war ja völlig verrückt, das ganze Mittelland, wo alle Leute wohnen, hätte er preisgegeben. Und das stimmt natürlich, hat er aber nicht, weil er gesagt hat, was für den Gegner, für den Feind strategisch das Wichtigste ist, wenn er erkennt, das kriegen wir nicht intakt in die Hände, dann ist der Rest der Schweiz nicht mehr so interessant für ihn. Und das war seine Strategie, wir konzentrieren uns auf das, was der Gegner unbedingt haben will, damit er sieht, das bekomme ich nicht. Und dann wird das Land nicht angegriffen. Diese Rechnung, also mutige Rechnung, fast halsbrecherische Rechnung, ist aufgegangen. Und die ganze Schweiz war natürlich mit diesem General verbunden in einer Art und Weise, wie das ganz selten vorkommt, in so einem republikanisch-demokratischen Land wie die Schweiz. Und ich meine, das hat man dann gesehen, als er Jahre später beerdigt wurde. Das war eines der einschneidendsten Ereignisse in der modernen Eidgenossenschaft.
Vielen Dank, Herr Dr. Schlier, für diese Ausführungen. Das war der erste Teil unserer Diskussion zur Geschichte der schweizerischen Neutralität von der Gründung der alten Eidgenossenschaft bis zum Zweiten Weltkrieg. Nächste Woche folgt der zweite Teil mit der Geschichte, Entwicklungen der schweizerischen Neutralität bis zur Gegenwart mit einem Blick in die Zukunft. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich, dass Sie mit dabei waren. Besten Dank und bis zum nächsten Mal.